Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trauerschatten. Mit mir heute dabei ist Minouche Afonso. Hi, schön, dass du da bist.
Hi, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, es freut mich sehr, dass du sie angenommen hast. Für die Leute da draußen, die Minouche noch nicht kennen, wenn man nach dir sucht im Internet, findet man ja ultra viel, was du schon bereits alles gemacht hast. Also vielleicht gerade die Leute auf Instagram kennen dich vielleicht nur als Teil der News-WG.
Genau.
Dann arbeitest du ja auch an dem Format Dumme Frage, aber hast ja auch selber einen eigenen Podcast, den Lila-Podcast.
Ist nicht mein Podcast.
Ja, aber du bist der Podcast-Host mit dabei.
Genau.
So richtigerweise gesagt. Und genau, dann, ne, weil ich auch auf der TinCon war, habe ich dich dann auch darüber mal gesehen, dass du auch mal da warst. Das heißt, du machst eigentlich querbeet alles im Bereich Moderation, Journalismus, aber auch selber als Speakerin.
Genau, ja.
Das heißt, du befasst dich da mit sehr vielen Themen, die journalistisch behandelt werden, aber du befasst dich ja auch mit eigenen Themen. Und da möchte ich direkt damit einleiten mit der ersten Frage für die heutige Aufnahme. Was hat dich traurig gemacht?
Was hat mich traurig gemacht? Ich hatte 2021 Brustkrebs. Das war so ein krass einschneidendes Ereignis in meinem Leben. Und neben der Erkrankung, also dass ich das hatte und diese ganzen Sachen, die ich da durchmachen musste, also von Chemotherapie, Operationen, Medikamente nehmen, macht mich wahrscheinlich am traurigsten, dass ich nicht mehr ich bin. Also ich vermisse mein altes Ich schon oft, vor allem zu Beginn von diesen ganzen Akuttherapien, weil ich mich sehr nach dieser Krankheit richten musste. Also es heißt, montags musste ich zum Arzt, es musste irgendwie Blut abgenommen werden, damit ich weiß, ob ich am Mittwoch die Chemo machen kann. Heißt, Dienstag musste ich noch warten und dann bekomme ich den Anruf, entweder Chemo ja oder nein. Und je länger das irgendwie sich auch gezogen hat, weil bei mir kam auch sehr oft der Anruf, das hieß, wir machen heute keine Chemo, deine Blutwerte sind zu schlecht. Das war für mich natürlich auch nochmal frustrierend, weil das für mich bedeutet hat, dass es noch länger dauert, bis wir durch sind mit der Chemo. Also ich hatte insgesamt 16 Chemotherapien. Normalerweise hätte man 3 Monate gebraucht, aber wir haben 7 Monate haben wir gebraucht. Und das war schon echt so, wo ich einfach gemerkt habe, ich vermisse mein altes Leben. Ich brauche mein Leben zurück. Und selbst als ich da komplett durch war und auch als ich krebsfrei war, war das so, dass ich ja nicht einfach wieder ich war. Also ich hatte nicht so viel Energie. Ich hatte starke Fatigue, also Erschöpfungssyndrom. Ich bin jemand, ich mache eigentlich so 5 Tage die Woche Sport. Und das ging dann halt einfach auch nicht. Und als ich auch zum Beispiel wieder gearbeitet habe bei der News-WG, da habe ich mich nicht konzentrieren können. Und das hat mich auch so frustriert, weil ich mir gedacht habe, ich möchte einfach meinen Job machen. Ich möchte einfach wieder irgendwie präsent sein. Und die Tatsache, dass ich dann zum Beispiel jeden Tag in diesem Zeitpunkt, also ein Jahr lang, noch Reha-Sport hatte zusätzlich. Also ich hatte Reha-Sport, ich hatte Nachsorgetermine, ich musste Medikamente nehmen, immer Herz checken, Knochendichte, also alles Mögliche irgendwie. Mein Leben hat sich irgendwie um die Krankheit herum geplant. Und das war irgendwie, das hat mich schon sehr traurig gemacht oder macht mich teilweise noch traurig, weil ich auch das Gefühl habe, dass mir so meine Jahre geraubt wurden. Vor allem, weil ich durch die Medikamente, die ich nehme, in den Wechseljahren bin. Heißt, mein Körper hat sich komplett verändert. Und ich hatte gar nicht so diese Möglichkeit, diesen natürlichen Prozess zu erleben, dass mein Körper in die Wechseljahre kommt. Und ja, das ist so, wo ich mir so ein bisschen vorkomme, als hätte man mir etwas genommen.
Du bist ja auch Botschafterin gewesen, gerade was das Thema Brustkrebs angeht, gerade halt auch vor allem in jungen Jahren. Also wenn man sich mal auch damit beschäftigt, ab wann das Thema überhaupt auch von den Krankenkassen als relevant genug angesehen wird, dass bestimmte Vorsorgeuntersuchungen überhaupt bezahlt werden. Das heißt, dass sie dann halt zu den regulären gesetzlichen Krankenkassenleistungen gehört. Leute, die ja einmal im Jahr zur Vorsorgeuntersuchung gehen, das ist ja nur dieses einfache Abtasten der Brust. Aber alles, was so Ultraschall angeht oder halt größere Untersuchungen, die werden ja meist dann eher im höheren Alter, also ab 50, glaube ich, erst bezahlt. Das heißt, es schließt ja auch potenziell eine Gruppe an Menschen aus, wo es halt auch einfach der Fall sein kann, dass sie in jüngeren Jahren eine Auffälligkeit haben könnten, die vielleicht erst in einem späteren Stadium, wo es dann deutlich bemerkbarer ist, dass es dann halt schon hätte verhindert werden können früher.
Auf jeden Fall. Also es ist ja, nach der Krankenkasse ist es so, dass man ab 30 abgetastet werden kann. Und ich war 31, als ich Brustkrebs hatte. Und ich hatte diesen Tumor ja selbst getastet. Der war 8 mm klein, also so klein wie eine Erbse. Und jetzt zu dem, was du gesagt hast, es ist fast schon ein bisschen, muss ich schmunzeln, dass jeder Arzt bzw. jede Ärztin, bei denen ich dann war, hat mir immer gesagt, sie haben richtig Glück gehabt, dass es rechtzeitig bei ihnen gefunden wurde, weil Frauen in ihrem Alter, da sieht das alles immer viel schlimmer aus. Und genau das ist dieses Ding, dass Frauen, die vielleicht unter 30 sind oder die gerade 30 sind, nicht im ersten Moment glauben könnten, wirklich Brustkrebs zu haben und vielleicht bestimmte Untersuchungen vernachlässigen oder vielleicht auch einfach noch nicht in dem Alter sind, in dem sie offiziell diese Vorsorgetermine wahrnehmen können oder vielleicht auch gar nicht so einen Bezug dazu haben, weil zum Beispiel, ich muss zugeben, bei mir war das jetzt auch so, ich war relativ schlampig jetzt beim Frauenarzt, um es einfach mal so zu sagen. Also ich bin schon mal hingegangen, aber ich war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich muss jetzt unbedingt Brüste abtasten, Frauenarzt, alles machen. Also ich habe seltsamerweise oder glücklicherweise war das so, dass ich in der Zeit, als ich den Tumor getastet hatte, hatte ich sowieso einen Termin. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, so das Jahr davor war ich wahrscheinlich gar nicht beim Arzt. Also ich glaube, es ist super wichtig, dass wir schon krass dafür sensibilisiert werden und dass wir vor allen Dingen auch dieses Denken, was ich ja auch hatte, dass man glaubt, das passiert einem nicht selbst, das sind immer die anderen. In meiner Familie gab es keine Krebsfälle. Also deswegen war da der Schock umso größer und deswegen war auch, als es noch hieß, okay, ich habe was getastet und wir haben erstmal Proben genommen und so weiter und so fort, bin ich automatisch davon ausgegangen, dass das gar nichts ist, weil eben es nie diese Krebsfälle gab. Und ich denke, dass es vielleicht bei vielen, bei denen das eben vielleicht ähnlich ist, dass die da genau dieselbe Einstellung haben, als wir bei jemandem, wo er jetzt weiß, okay, meine Oma hatte schon Brustkrebs, meine Mama hatte schon Brustkrebs gehabt. Genau.
Und das sind ja meistens dann diese ersten Indikatoren, um sich überhaupt auch familiär damit zu beschäftigen, weil ich mich dann auch frage, so von wem bekommen wir das dann überhaupt beigebracht, dass es was Notwendiges ist überhaupt, sich mit Vorsorge zu beschäftigen, gerade halt in jungen Jahren und gerade auch so bei sensiblen Themen, also gerade halt so zur Gyn gehen oder halt andere dann zum Proktologen, Urologen in die Praxis zu gehen. Also natürlich, wenn man selber nie in dieser Situation ist, fände ich es halt auch befremdlich zu sagen, so, ja, ich versuche mir das irgendwie so vorzustellen, weil ich glaube, das könnte man sich nie so genau vorstellen, wie eine Person das erfahren hat, so in dem Moment zu sagen, so, okay, da ist was und es ist tatsächlich was Ernstes. Und dass sich ab dem Moment ja auf einmal so viel verändert hat. Also du hast ja selber beschrieben, auf einmal hat sich alles nicht mehr um sich selbst gedreht und die Selbstbestimmung war ja in dem Moment ja auch eigentlich weg, weil es dann hieß, okay, wir müssen da jetzt was machen,
ja,
und etwas verhindern. Und das ist, glaube ich, auch so eine intensive Erfahrung.
Es ist ja nicht nur das. Also es ist ja auch das, das ist zum Beispiel etwas, wo ich finde, dass viel zu wenig Raum hat. Also es gibt ja sehr viele Frauen, die auf Instagram von ihrer Brustkrebserkrankung erzählen. Viele erzählen immer von, oh, ich habe meine Haare verloren. Hat natürlich so seine Berechtigkeit, dass das stattfindet. Aber ich persönlich fand diese psychische Leiden viel schlimmer. Also diese Angst, dass du morgen sterben kannst, diese Angst, dass du morgen zu einem CT musst und nicht weißt, ob die dir jetzt sagen, der Tumor hat gestreut. Schlafstörungen, die dazu kommen, dass du warten musst auf Ergebnisse. Also das fand ich absoluter Horror. Da habe ich mir wirklich gedacht, so auch diese Chemotherapien, ich hatte ja wie gesagt diese 16 Stück und zum Beispiel am Ende von diesen Chemotherapien, da fallen die meisten Patienten in so ein tiefes Loch, weil man erst nach und nach begreift, was geht da eigentlich ab? Weil man bekommt ja vorher so eine größere OP, also da sieht man auch meine Narbe, die ist an meinem Schlüsselbein hier. Da wird zum Beispiel ein Port angestochen, wo die Chemolösung durchgeht. Und all das ist irgendwie so, bis du das irgendwie checkst, du hast diese OP, da wird da angestochen, dann läuft die Lösung durch und das soll dir irgendwie so dein Leben retten. Gleichzeitig wird dir schlecht, gleichzeitig verlierst du die Haare eben, gleichzeitig geht's dir nicht gut. Also es sind ja so viele Sachen, die da irgendwie dazukommen, dass du einfach, dass da so eine krasse Hilflosigkeit ist. Und selbst wenn du Freunde und Familie hast, die dich in gewisser Weise auffangen, musst du dich am Ende des Tages alleine damit auseinandersetzen und du musst alleine tapfer bleiben, um das durchzustehen. Also ich kann Menschen verstehen, die sagen, ich will das nicht machen oder ich ziehe das nicht durch. Aber bei mir war tatsächlich so der Gedanke, ich will weiterleben, viel größer als zu sagen, nee, ich will es nicht machen oder ich breche die Chemo ab.
Vor allem ja auch unter dem Aspekt, so wie ich das verstehe, dass eine Chemotherapie ja auch keine hundertprozentige Garantie gibt, ja, dann ist es auf jeden Fall 100% nie wieder, dass da Krebs nochmal auftaucht.
Das ist etwas, was ich auch lernen musste, dass Krebs nicht gleich Krebs ist, sondern dass jeder seine individuelle Heilungschance hat. Und bei mir war das zum Beispiel so, dass der Tumor, den sie mir rausoperiert haben, bevor ich überhaupt eine Chemo hatte, weil bei mir stand das am Anfang überhaupt nicht zur Debatte. Also es hieß so, der Tumor war mini klein, sie haben super Glück gehabt, wir operieren das Ding raus und das war's. Und nach diesen ganzen OPs findet dann so ein Tumorboard statt. Also da sitzen verschiedene Ärzte miteinander, die dann bestimmen, wie geht die Behandlung weiter. Entweder Tabletten, entweder Chemo oder man macht halt gar nichts. Und bei mir hat man dann gesagt, aufgrund des Alters, also die haben jetzt gesagt, wenn du jetzt so 80 Jahre alt wärst, hätten wir gesagt, komm, nimm Tabletten, alles gut so. Aber du bist erst 31, deswegen wäre das sehr fahrlässig, bei dir keine Chemo zu machen. Und genau dieser Prozess war für mich so, dass ich mir gedacht habe, am Anfang habt ihr gesagt, ich brauche keine und jetzt auf einmal brauche ich eine. Ich sehe das nicht ein, das ist einfach zu machen. Und dann hat man mir zum Beispiel erklärt, dass es die Möglichkeit gibt, diesen Tumor, den sie da rausoperiert haben, einzuschicken, um praktisch diese Wahrscheinlichkeit auszurechnen, wie hoch es ist, dass dieser Tumor, wenn wir keine Chemo machen, wenn wir keine Tabletten machen, dass der wieder zurückkommt in 10 Jahren. Und der Richtwert liegt bei 3%. Und bei mir kam eben 18% raus. Heißt, es war drüber. Und deswegen hat es Sinn gemacht, diese Chemo zu machen. Und das habe ich dann für mich auch eingesehen. Weil ich habe wirklich gedacht, so, ich gehe bis zum Schluss. Ich hole mir eine erste Meinung, eine zweite Meinung. Ich ziehe das komplett durch. Weil ich will nicht, dass man mir in 10 Jahren sagt, so, sie hätten gar keine Chemo machen müssen, so. Das wollte ich nicht. Und zusätzlich kam bei mir noch dazu, dass ich unter anderem war ja einer dieser Termine auch zum Humangenetiker zu gehen, zu schauen, warum man in jungen Jahren diesen Krebs hat, ob man irgendeinen Gendefekt hat. Bei mir kam das raus, dass ich einen Gendefekt habe. Und da habe ich mich zum Beispiel wie so eine tickende Zeitbombe gefühlt, weil dieser Gendefekt bedeutet, ich bekomme mit hoher Wahrscheinlichkeit Brustkrebs auf beiden Brüsten und wahrscheinlich auch Eierstockkrebs. Und da war so etwas, wo ich mir gedacht habe, nee, ich muss jetzt hier handeln, also weil ich gehe ja komplett in die Luft so. Und das ist so etwas, das wird ja auch nochmal besprochen, diese Wahrscheinlichkeiten, wie das für dich individuell aussieht. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass mein Onkologe mir auch immer von Anfang an gesagt hat, hier ist meine WhatsApp-Nummer, wenn du Fragen hast, bitte google nicht, sondern frag mich, weil ich kenne deinen individuellen Fall. Und es hat mir so viel erleichtert, nicht verrückt zu werden, weil im Internet steht so viel drin und so viel, was dich dann in dem Moment vielleicht überhaupt nicht betrifft. Und man wird so panisch und dreht komplett durch. Und klar, ich weiß natürlich auch, dass ich ein Privileg habe mit meinem Onkologen und dass es nicht jeder hat, aber das ist auf jeden Fall so ein Punkt, den ich schon super wichtig finde, zu sagen, dass Brustkrebs nicht gleich Brustkrebs ist, sondern dass es wirklich individuell für jede einzelne Person anders ist.
Wenn du von so vielen Praktizierenden sprichst, die dich ja in diesem Prozess begleitet haben, also eine Humangenetik, Onkologen, und du ja davon erzählt hast, dass es ja so eine psychische Belastung war, auch natürlich diese ganze Phase durchzugehen und vor allem und immer wieder so vor vermeintlich neuen Tatsachen gestellt zu werden, so, ah ja, erstmal keine Chemo, dann doch eine und dann halt, ne, mit diesen Informationen aus der Humangenetik. Ist da in irgendeiner Weise vorgesehen, dass da auch eine therapeutische oder irgendeine psychische Betreuung da in dem Format ist? Oder, wenn ich das fragen darf, hast du dich selber darum kümmern müssen oder hättest du dich darum selber kümmern müssen, neben der privaten Unterstützung durch Friends und Family?
Also, als ich damals meine OP gemacht habe, wo ja noch nicht klar war, dass ich die Chemo mache, war für mich dann so, okay, dieses Ding ist jetzt raus und die Sache hat sich jetzt. Und ich war dann noch im Krankenhaus und ich wollte mich gerade schlafen legen und dann kam eine Dame rein, die gesagt hat, hallo, ich bin von den Onkologen, also praktisch so ein Sozialdienst, der einen irgendwie unterstützt für Unterlagen, für Behindertenausweis, und einfach auch Unterlagen auszufüllen, wenn man sowieso gerade nicht klarkommt. Und dann hat die mir das erklärt und hat mir das gesagt und dann dachte ich mir so, okay, danke. Und ich wollte mich wieder schlafen legen und im nächsten Moment kam eine Psycho-Onkologin, die mir gesagt hat, so ja, dass sie voll versteht, dass das alles voll schlimm ist und dass ich jederzeit mit ihr reden kann und dass das extra ausgelegt ist für Krebspatienten. Und ich dachte in dem Moment so, lasst mich doch alle in Ruhe, das Ding ist doch jetzt weg und es reicht doch jetzt so. Und am Ende des Tages habe ich das alles dann in Anspruch genommen und ich bin dankbar dafür, dass es diese Möglichkeit gab. Ich weiß natürlich nicht, wie es in anderen Krankenhäusern ist oder in anderen, weil zum Beispiel jetzt in dieser Caritas-Klinik, in der ich war in Saarbrücken, da ist auch mein Onkologe sehr, sehr oft, weil er der Vorsitzende vom Saarländischen Krebsgesellschaft ist. Heißt, er hatte das komplett sowieso im Blick. Der hat mir gesagt, geh hier zu der Selbsthilfegruppe für junge Krebspatienten, geh da zu den Psycho-Onkologen. Ich hatte zum Beispiel eine Psycho-Onkologin, mit der kam ich am Anfang gar nicht klar, weil ich habe zum Beispiel sehr lange gebraucht, um überhaupt zu weinen, weil ich noch sehr lange im Schock war. Und sie wollte mir immer diese Tränen rauskitzeln und es war mir immer zu viel und ich dachte mir so, da gehe ich nicht mehr hin. Und dann hat zum Beispiel mein Onkologe gesagt, ah ja, ich kenne ja das Team, diese Person kann ich mir vorstellen, dass ihr zusammenpasst. Und das hat dann auch super geklappt. Und ich habe dann in meinem Tempo das alles verarbeitet und das war super hilfreich. Ich weiß aber auch von Freundinnen von mir, die ich zum Beispiel auch aus der Reha kenne, also wir waren auf einer Reha für junge Krebspatienten, bei denen war das zum Beispiel gar nicht so. Es gibt manche Leute, die haben nicht mal einen richtigen Onkologen, sondern die waren jetzt im Brustzentrum, haben sich operieren lassen und dann hatte sich die Sache. Bei meinem Onkologen war das halt so, ich hatte die Möglichkeit, er ist auch Gynäkologe und ich konnte damals noch meine Chemo auch bei ihm machen, weil im Normalfall hätte ich die Chemo jetzt in dem Brustzentrum machen müssen. Aber bei ihnen in der Praxis, das war nochmal familiärer und er hatte das halt einfach alles komplett im Blick. Also ich hatte da in dem Sinne einfach super Glück gehabt, dass ich da aufgefangen wurde und ich hatte aber auch zusätzlich noch auch einen Psychologen, also Psycho-Onkologe, Psychologe, Selbsthilfegruppe. Genau, das waren so meine Säulen, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es im besten Fall sowas halt auch zur Verfügung stehen sollte, gerade halt, wenn man so eine einschneidende Diagnose erhält mit, ja, hier, Sie haben Brustkrebs. Und was es natürlich halt auch, um zurück auf dieses Thema des Selbst und des Verlieren des Selbst, wie man die eigene Identität für sich selbst benennt, also anhand so von äußerlicher Weiblichkeit oder ne, dass man irgendwie den Wunsch hat, Kinder zu bekommen oder nicht. Das ist auch so ein Thema, wo ich in meinem Freundinnenkreis auch so sehr viel mitbekomme, dass sie sagen so, ah ja, ich muss mich damit beschäftigen, mit dem Thema Eizellen einfrieren und dies, das, jenes und wie könnte das aussehen und ich möchte mich absichern. Dass das ja so viele Aspekte im Leben sind, gerade halt in so einem jungen Leben. Also ne, wenn wir jetzt von Anfang 30 sprechen, da passiert ja noch im besten Fall mindestens noch ein halbes Jahrhundert, was man noch vor sich hat, was natürlich so angenehm sein soll, wie man sich das selber vorstellt oder wünscht. Wie kann ich mir vorstellen oder wie kann man sich das vorstellen, wie so diese Anfangszeit war, als du dann sozusagen da ja reingeworfen wurdest in dieses so, ab jetzt bestimmen alle anderen, was wie dein Alltag aussieht.
Also ich war, wie gesagt, am Anfang vor allem noch extrem in diesem Schockzustand. Also ich konnte das irgendwie gar nicht so raffen. Ich habe auch sehr viel mit Humor dann auch gearbeitet. Also ich habe auch, wenn ich zum Beispiel einer Freundin eine Sprachnachricht geschickt habe, das war ja kurz vor, also Corona war ja noch, ne? Und ich hatte sehr viele Ersparnisse. Ich war ja schon bei NewsWG, der Plan war ja dann, weil ich war auch noch in der Uni, ich habe gerade meine Masterarbeit geschrieben. Der Plan war ja dann danach nach München zu ziehen. Ich wollte mir ein Auto kaufen. Und ich habe dann auch so Witze gemacht und habe dann gesagt so, mein Gott, ich habe gerade für ein Auto gespart. Jetzt kann ich für einen Sack sparen. So. Weil ich einfach, ich war so im Schock. Ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Also irgendwie, auf der einen Seite habe ich mir auch in dieser Zeit, in der ich gewartet habe, ob es jetzt Krebs ist oder nicht, da ist eine Woche vergangen, da habe ich mir beide Szenarien ausgemalt. So, Szenario Nummer 1, wenn das jetzt irgendwie nichts ist. Und Szenario Nummer 2, wenn die mir jetzt sagen, sie haben nur noch 3 Monate. Also, dass ich damit schon so irgendwie meinen Frieden geschlossen habe, welche Szenarien halt möglich sind. Und es war auch so, dass ich mich dann auch gefragt habe, okay, habe ich jetzt das Gefühl, ich habe alles erreicht, was ich irgendwie im Leben erreichen wollte? Und ich wollte ja zum Beispiel immer Moderatorin werden. Und ich bin es ja dann da auch geworden in diesem Jahr. Und ich dachte mir so, geil, immerhin noch geschafft. So, also das war halt wirklich, glaube ich, so dieses, ich war sehr, sehr, sehr lange im Schockzustand. Ich glaube, so richtig geweint und so richtig, dass ich so lost war, glaube ich, in dem Moment, als es hieß, dass ich die Chemo machen muss. Weil dann kamen sehr, sehr viele Sachen dazu, unter anderem eben dieses Eizellen einfrieren. Und ich fand das wirklich schon sehr, sehr schlimm. Ich weiß noch, als dieser Arzt mir gesagt hat, wir schicken Sie die Wechseljahre, dass ich angefangen habe zu weinen, weil ich mir gedacht habe, was passiert hier eigentlich gerade? Also eben habe ich noch hier so ein Interview geführt mit Annalena Baerbock wegen Bundestagswahl und im nächsten Moment sagen die mir so, ja, wir setzen jetzt eine Spritze und dann sind sie in den Wechseljahren. Also ich habe echt gedacht, so was ist das hier für ein scheiß Film? Und es war ja nicht so, dass man nur einmal bei dieser Kinderwunschklinik war. Man musste ja mehrere Male dorthin. Und gleichzeitig musste ich dann zum Beispiel auch sehr oft ins Brustzentrum gehen. Und da war das auch so, dass man jedes Mal mit Fragezeichen reingeht und mit zigtausend Fragezeichen wieder raus. Und in diesem Moment damals hatte ich auch zum Beispiel auch meinen Onkologen noch gar nicht. Also ich habe ihn auch erst, also ja, kurz bevor die Chemo losging, habe ich ihn erst bekommen. Aber davor, so 1,5 Monate, war sehr viel Fragezeichen und ich habe mich schon in diesem Krankenhaus oder in diesem Brustzentrum so gefühlt, als wäre ich nur eine Nummer. So, ja, tun dich jetzt abarbeiten. Es hat nicht so wirklich jemand detailliert erklärt, was jetzt eigentlich abgeht. Weil im ersten Moment zu sagen, du brauchst keine Chemo, du hast für Glück gehabt und so weiter und so fort und dann, ah ja doch, ja, warum denn jetzt so? Hat mir am Anfang keiner erklärt. Und deswegen fand ich das ganz gut, dass mein Onkologe sich da wirklich 2 Stunden Zeit genommen hat, und mir das erklärt hat. Und das hat einfach geholfen, irgendwie da runterzukommen. Es hat aber auch zum Beispiel geholfen, dass die NewsWG damals, wo ich ja erst seit 5 Monaten gearbeitet habe, mir gesagt haben, wir halten dir deinen Platz frei. Das war ja auch sowas, wo ich mir gedacht habe, so, okay, das war's, ich verliere gerade alles. Und als dann zum Beispiel auch noch rauskam, dass ich diesen Gendefekt habe, habe ich auch gedacht, so geil, jetzt kann ich auch keine Kinder kriegen, was ich auch richtig schlimm fand. Aber auch da hat mich mein Onkologe dazu ermutigt, hat gesagt, nein, du kannst das trotzdem machen. Ich habe hier Patientinnen, die das auch haben und die haben ihre Kinder, wenn sie wollen, können wir sie gerne in Kontakt stellen und so. Also der hat mich da schon sehr dazu ermutigt zu sehen, okay, das ist jetzt nicht das Ende, sondern mein individueller Fall ist nicht so schlimm, in Anführungszeichen, dass ich jetzt denke, oh Gott, alles ist vorbei. So, klar musste ich das jetzt nach und nach irgendwie verarbeiten und raffen und checken, aber das ist immer so eine Sache, das habe ich mir auch immer angepinnt, die Nachricht von meinen Onkologen, da meinte damals, ihre Heilungschancen sind hervorragend. Und da war ich dann, nee, er hat nicht hervorragend gesagt, er hat gesagt, exzellent. Exzellent. Genau, und das ist halt so dieses Ding, ne?
Aber auch, wie wertvoll das sein kann, in solchen Momenten jemanden zu haben, der einem das so ein bisschen noch spiegelt und rückkoppelt.
Sehr. Auf jeden Fall. Also das hat mir sehr, sehr viel geholfen und es ist ja auch heute so. Also wenn ich irgendwas brauche und meine Nachsorgetermine, obwohl ich in München wohne, ich fahre immer noch nach Saarbrücken, um das dort zu machen. Als ich jetzt zuletzt dort war im Dezember, hat mein Onkologe zum Beispiel gesagt, ja, ich will sie jetzt nur noch ein halbes Jahr sehen und nicht mal alle 3 Monate. Und ich war so, okay. Und er meinte dann so, okay, ich merke, sie brauchen das noch. Also für ihn wäre das jetzt okay, jetzt 2-mal im Jahr reicht halt jetzt. Aber ich habe es für mich einfach gemerkt, für die Psyche brauche ich das einfach noch so ein bisschen. Was ich auch zum Beispiel sehr hilfreich fand, war, ich bin ja gläubig, also ich bin evangelisch. Und was ich zum Beispiel sehr, sehr schön fand, war, dass meine Chemo mit Patientin eine Pfarrerin von der evangelischen Kirche ist. Und das war so wertvoll für mich, dass wir uns auch auf dieser Ebene, wenn wir gemeinsam Chemo hatten, immer ausgetauscht haben. Und auch bis heute, sie hat ja auch wieder dann gearbeitet und gepredigt und hat mir auch immer Predigten geschickt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit dem Glauben, aber der Glaube ist dann nochmal, der trägt einen dann nochmal zusätzlich. Und wenn man dann halt sieht, okay, da ist jetzt gerade so eine Pfarrerin, also wie random ist das denn bitte? Dann merke ich auch, dass ich da nicht alleine gelassen wurde, so auf geistlicher Ebene. Und das fand ich schon sehr, sehr schön und sehr wertvoll.
Ich glaube allgemein, die Tatsache, wenn man nicht alleine durch solche Momente geht, dass man zum einen hat, dann nochmal so eine fachliche Expertise hat, wo natürlich noch viel mehr Vertrauen geschöpft werden kann, wenn dir ein Onkologe sagt, ihre Heilungschancen sind exzellent. Dass das natürlich einem so sehr viel Angst oder Stress oder auch mentale Belastung nehmen kann. Und ich finde, dass vor allem Glaube eine Daseinsberechtigung hat, gerade auch in solchen Momenten, als auch allgemein im Alltag. Also ich sehe mich jetzt nicht mehr als gläubig, aber dennoch verstehe ich halt schon die Aspekte und das Bedürfnis danach, einen Glauben zu haben, welcher auch immer es sein mag. Und deshalb finde ich es dann auch umso wertvoller, dass man da auch eben neben so einer fachlichen Unterstützung ja auch da jemanden findet oder allgemein zu einem Glauben finden kann, der einem trägt, weil ich finde, gerade bei vielen Menschen, die vielleicht nicht gläubig sind, dass es da schon schwieriger sein kann, etwas zu finden, woran man sich halten kann. Gerade weil ich glaube, dass da ja auch noch so ein Community-Gedanke da ist, dass man weiß, und man ist nicht alleine und dass es ja auch so einen Zusammenhalt geben kann, der vielleicht in nicht gläubigen Menschen da halt fehlt. Also dass da halt natürlich halt so eine Säule nicht da sein kann und ich mir vorstellen kann, gerade in solchen Momenten oder gerade halt bei vielen anderen einschneidenden, katastrophalen oder traumatischen Erlebnissen, seien sie jetzt individuell oder in der Gemeinschaft, dass es da schon eine sehr wichtige Bedeutung haben kann und ich deshalb das auch gar nicht so verpönen wollen würde, auch selber, wenn ich sagen würde, so nö, ich glaube nicht, aber ich respektiere das und ich sehe da schon sehr viel Sinn, gerade halt in bestimmten Predigten oder in bestimmten Bibelstellen sehe ich da schon eine sehr wertvolle Ressource, die man nutzen kann und sollte.
Voll. Aber ich will trotzdem an dieser Stelle sagen, dass ich das unfassbar wichtig finde, dass man nicht sagt, so okay, mir reicht dann nur der Glaube und ich will jetzt das Medizinische komplett außen vor lassen, weil das ist auch super gefährlich. Also klar, es gibt ja viele, die das ja auch so rechtfertigen, ja, Jesus heilt, Gott heilt und so. Ja, das mag ja alles sein, aber ich glaube trotzdem, dass Gott uns Ärzte geschenkt hat, so, dass wir das in Anspruch nehmen, damit wir halt geheilt werden. Und ich finde es vor allem bei so Sachen wie Krebs super schwierig, jetzt unabhängig vom Glauben, Es hat mir zum Beispiel auch mein Psycho-Onkologe erzählt, dass sehr, sehr viele Frauen, sehr viele, also ältere Frauen, die Brustkrebs hatten, die meisten, die nehmen diese ganzen medizinischen Möglichkeiten nicht in Anspruch. Also die wenigsten ziehen das wirklich durch. Die meisten gehen zu irgendwelchen Gurus, schauen sich irgendwelche YouTube-Videos an und gehen davon aus, dass das viel, viel mehr Validation hat als jetzt die Schulmedizin. Also das fand ich schon sehr brutal. Er hat mir das erzählt, weil es gab Momente, wo ich jetzt zum Beispiel zu meinem Onkologen fahren musste, weil ich Schwierigkeiten hatte zu trinken. Also das passiert öfter mal bei der Chemo, dass du einfach alles eklig findest. Da musste ich hin und irgendwie Infusionen bekommen. Und da war das schon so, dass ich mit älteren Frauen im Raum, in so einem Chemoraum zusammensaß. Also es ist wie so ein großer blauer Sessel, ist es immer gewesen. Und da waren zum Beispiel welche, die immer gesagt haben, mich zum Beispiel gefragt haben, oh, sie sind ja so jung und warum haben sie das, bla bla bla. Und dann kamen so Sachen wie, ja, als ich so jung war wie sie, da hatte ich das auch, da habe ich auch gedacht, das kommt nicht mehr. Und jetzt sitze ich wieder hier und jetzt ist es noch schlimmer als vorher. Und es hat mich natürlich traumatisiert. Also richtig hart traumatisiert und habe das dann mit meinem Psycho-Onkologen besprochen, der mir das dann erklärt hat. Der hat gesagt, es gibt so viel, was gemacht werden muss bei einer Brustkrebserkrankung. Und das ist auch das, was ich vorhin schon meinte. Die Tatsache, dass du schon allein bevor du überhaupt operiert wirst, musst du so viele Sachen machen. Du musst Blut abnehmen. Du musst irgendwie in so eine andere Spezialklinik Wächterlymphknoten markieren. Du musst irgendwie komplett alles abgeben. Also so viel schon allein, bevor überhaupt operiert wird. Und dann, wenn operiert worden ist, ist für die meisten dann, okay, jetzt Ende Gelände, jetzt will ich damit nichts mehr zu tun haben. Aber es geht halt dann vielleicht trotzdem weiter. Heißt, du musst noch die Chemo machen. Und wenn du die Chemo machen musst, musst du vielleicht CT erstmal vorher machen. Auch das kostet viel irgendwie Zeit. Dann musst du halt, wenn du Eizellen brauchst, dann musst du diese Sachen noch machen, was ja auch viel Zeit in Anspruch nimmt, bevor du überhaupt diese Eizellen kriegst. Also es ist ja so viel. Und allein die Chemo dauert ja schon ewig. Und auch dieses Chemo macht ja auch viel kaputt. Also das sind so viele Sachen. Du entscheidest dich ja auch ein Stück weit dafür. Also das soll jetzt gar nicht so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber es soll gar nicht so komisch klingen, aber am Ende entscheidet man sich ja dafür zu sagen, ich mache das. Weil so, es klingt so ein bisschen weird, aber man kann rein theoretisch auch sagen, ich will das nicht machen. Aber man entscheidet sich dafür, diesen Weg zu gehen und zu sagen, ich mache diese Chemo, ich mache diese zig Operationen, ich fahre wieder die eine Stunde zu dieser Kinderwunschklinik oder ich kann gerade auch nicht eine Begleitperson mitnehmen, weil gerade Corona ist. Also all diese Sachen, die nimmt man ja, also freiwillig ist ja ein falsches Wort, also bereitwillig. Man nimmt sie bereitwillig in Kauf und sagt, ich will das machen, weil ich leben will. So. Und man kann sich rein theoretisch auch dagegen entscheiden und sagen, ich will das alles gar nicht machen. Aber am Ende des Tages ist das halt das Ding, wie sind dann halt dann da die Konsequenzen? Da muss ich halt an so eine Serie denken, so eine Netflix-Serie, die ich mal gesehen habe. Die hieß, ich glaube, Apple Cider irgendwas. Da war eine Frau, die hatte irgendeinen Krebs am Arm. Und dann hieß es, man muss ihren Arm amputieren, damit sie eben keinen Krebs hat, also dass es sich nicht ausbreitet. Und sie hat gesagt, nein, das will sie nicht. Dann hat sie irgendwie Saftkuren gemacht über mehrere Jahre, weil sie fest davon überzeugt war, dass sie, oder nee, sie hat sich diese Saftkuren anal einführen lassen. Ja, abgefahren. Einfach abgefahrene Story. Sogar eine wahre Begebenheit. Also, wenn du vielleicht mal Zeit hast, schau dir sie unbedingt an. Verrückte Serie. Auf jeden Fall. Und da war das zum Beispiel so, dass am Ende sich der Krebs natürlich ausgebreitet hat. Also, das ist so, natürlich kann es eine Weile gut gehen. Aber das, was die Ärzte halt machen, ist vorausschauen, sehen, weil zum Beispiel ein Tumor hat ja ganz viele Eigenschaften. Also wie schnell wächst er, wie schnell teilt er sich, wie groß ist er, ist er hormonabhängig oder nicht. Also es sind so viele Sachen, die da irgendwie mit reinspielen, wie die Ärzte dann entscheiden, was danach gemacht werden muss.
Das sind so viele Sachen, die du ansprichst. Und ich kann... Oder ich könnte mir vorstellen, dass ich das verstehe, warum Leute dann sagen so, nee, das möchte ich nicht, weil, und das ist, glaube ich, auch so ein, ich muss auch gerade so eben an dieses Thema Selbstbestimmung denken, weil eigentlich, ja, so komisch das auch klingt, hast du auch die Selbstbestimmung um deinen Körper, um dich selbst zu sagen, so nee, ich mach das alles nicht.
Ja, voll.
Und das müssen ja auch Ärztinnen berücksichtigen, weil es gibt ja auch das Patientenrechtegesetz, die dann ja auch vorgeben, so du entscheidest, wenn du deiner Entscheidungsfähigkeit mächtig bist und bei Bewusstsein bist und sagst so, nee, ich möchte das nicht machen, dann werden Ärztinnen, Therapeutinnen sagen, gut, dann schönen Tag noch und that's it.
Wobei ich aber schon noch sagen muss, also ich hatte ja dann parallel ja schon meinen Termin für die Chemo beim Brustzentrum und halt schon bei meinem Onkologen. Und das Brustzentrum hat mich dann auch angerufen, so hey, willst du das jetzt wirklich nicht machen? Also es ist wirklich so, dass die schon nochmal so einen auch ins Gewissen rufen, bevor man sich jetzt komplett dagegen entscheidet. Und ich hatte halt schon einen anderen Termin, deswegen habe ich gesagt, keine Sorge, ich mache das halt nur woanders so. Aber es ist schon so, wie du sagst, ne? Also man hat schon diese freie Wahl zu sagen, ich will es nicht machen. Aber man muss halt dann mit den Konsequenzen halt selbst leben. Und das war so, glaube ich, das, was ich halt gar nicht wollte. Davor hatte ich dann schon Angst. Also muss ich schon sagen, weil als zum Beispiel bei mir rauskam, dass ich diesen Gendefekt habe, hat man bei mir meine Brustdrüsen rausgenommen, also so praktisch meine Brüste ausgehöhlt wie so ein Kürbis und dann Implantate rein. Das war jetzt noch so, das war nicht so schlimm, sieht jetzt besser aus als vorher so. Aber zum Beispiel ist bei mir steht noch an, dass wenn die Kinderplanung abgeschlossen ist, dass die Eierstöcke raus müssen. Das heißt, ich bin dann wieder, obwohl ich dann vielleicht in kurzer Zeit nicht in den Wechseljahren bin, bin ich dann wieder in den Wechseljahren. Und ich bin dann gefühlt, seit ich 31 bin, in den Wechseljahren so. Und das ist so eine Sache, wo ich schon auch denke, rein theoretisch, hat mir auch mein Onkologe gesagt, wir können auch die Eierstöcke drin lassen und da kommst du immer her und wir gucken immer. Aber ich denke mir, warum soll ich mir das denn antun so? Aber wie gesagt, es gibt diese Option, das zu machen.
Und es sind ja auch alles so, also auch alleine das alles durchzuziehen. Also ne, da wollte ich ja auch noch vorhin darauf zurückgreifen, welche Konsequenzen das ja hat, wenn du sagst, okay, du ziehst das alles durch. Und dass du ja auch noch gesagt hattest ganz am Anfang, dass es ja in der Regel diese Chemo um die 3 Monate dauert. Und bei dir hat es ja nahezu doppelt so lange gedauert. Mm-mm. Und diese Verantwortung, weil Konsequenzen oder Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Entscheidungen und zu sagen, so okay, ich ziehe das jetzt durch und ich ziehe das durch bis dahin. Und das ist, glaube ich, bei so vielen Sachen, bei so vielen Entscheidungen, die man trifft, wo man weiß, okay, das hat weitreichende Konsequenzen.
Mhm.
Und gerade halt bei sowas, was das eigene Leben bestimmt.
Absolut.
Und da auch gerade und vor allem, es ist ja nichts Angenehmes. Also es ist ja nicht sowas, wo man sagt, so, ah ja, okay, ich habe eine Fun Time, so, sondern das ist so immer mit dieser Ungewissheit, okay, wie wird es mir gehen, wie wird es mit anderen gehen? Also gerade halt auch, was du beschrieben hattest, ich meine, es gibt ja zu so vielen Gesundheitsthemen so viel auf Instagram und TikTok, wo die Leute dir sagen, ah, du wirst dies haben, du wirst das haben.
Ja.
Wo man sich wirklich auch so aktiv von fern halten muss, was Leute einem erzählen, so wenn man selber etwas hat, ne, sei es jetzt irgendwie Thema Krebs, sei es immer Thema Neurodivergenzen, Behinderung, was weiß ich alles, was Leute da einem vorgeben. Und auch gerade dieser Punkt, wo du gesagt hast, was manche Leute halt eben nicht machen oder wo Leute irgendwie woanders hingehen, das erinnert mich tatsächlich gerade daran, die letzte Folge ZDF Magazin Royal vor den Feiertagen war gerade das Thema HeilpraktikerInnen. Und da musste ich so viel dran denken, weil ich mich auch natürlich im Zuge von QueerMed sehr viel damit beschäftige, weil Heilpraktiker ist nicht nur Heilpraktiker, wenn man so einmal drin ist, dass Heilpraktiker für Physios was anderes als Heilpraktiker für Psychotherapie, dass es bei den Physios eigentlich nur heißt, dass sie dann selber Infusionen setzen dürfen, was Physios ohne Heilpraktiker gar nicht dürfen. Ja, das wusste ich beispielsweise nicht. Und bei Heilpraktikern für Psychotherapie, das sind natürlich gigantische Welten im Vergleich zu psychologischen Psychotherapeutinnen mit ihren Kompetenzen, mit den Verantwortungen, mit was sie alles gemacht haben müssen, um sich überhaupt so nennen zu dürfen. Und aber natürlich halt auch dieser ganze Heilpraktiker im Bereich, der so sehr stark in diese Esoterik geht, wo dann halt auch natürlich dann in dieser Folge auch immer wieder so Videos aus dem Internet gezeigt worden sind, so ja, eben auch dieses Thema Krebs, dass dann halt gesagt wird, so ne, du musst einfach nur stark dran glauben, sei es jetzt einfach nur so positive Selbstaffirmation oder irgendwelche Sachen von Globally zu anderen Sachen, wo es einfach keine Evidenz gibt, dass es dir in irgendeiner Weise helfen würde über den Placebo-Effekt hinaus.
Ja.
Und das ist natürlich, und ich glaube, da ist halt auch so vielleicht, ich weiß nicht, ob Verlockung das richtige Wort wäre, aber vielleicht so dieser Wunsch oder dieser Glaube danach, es könnte weniger schlimm sein als das, was mir bevorsteht, wenn ich diese Schulmedizin durchgehe. Und natürlich macht es Angst, wenn man dann halt nicht weiß, wenn man dann natürlich halt vielleicht irgendwie von Freundinnen aus Social Media hört und dann weiß man das vielleicht nicht oder hat man halt vielleicht nicht eben diese Situation, wie du sie beschrieben hast, dass da Leute da sind aus dem, ne, in Anführungszeichen, diesem schulmedizinischen Bereich, die dir sagen so, hey, wir sind für dich da, hey, wir unterstützen dich, hey, wir beantworten deine Fragen, hey, wir können deine Wahrscheinlichkeit ausrechnen und geben dir Argumente, dass du dann mitentscheiden kannst und sagen kannst, okay, let's do it mit dieser Chemo, dass ich da auch nicht so in diese Richtung so verpönend schauen möchte, sondern schon sagen kann, Menschen haben ja Angst um ihr eigenes Leben und dass ich dann schon verstehen kann, dass es einen Markt dafür gibt, letzten Endes, dass es ja funktioniert, dass diese Gurus, EsoterikerInnen, Heilpraktikern, wie auch immer sie sich bezeichnen, dass sie ja im Endeffekt ja auch Angst, aus dieser Angst ja Geld mitmachen können. Ja. Und das ist ja auch schon wieder so was Trauriges. Das ist dann halt so, es gibt eigentlich so viele Möglichkeiten und es gibt ja auch so positive Beispiele wie aus deiner Erzählung, dass es ja diese Möglichkeiten gibt. Und gleichzeitig natürlich stelle ich mir das zu unterschiedlichen Abschnitten im eigenen Leben ja natürlich nochmal anders vor, weil natürlich halt, ne, wenn bei dir gerade so Anfang 30 noch so viele andere Themen so eine Relevanz haben, wie eben das Thema Kinderwunsch ist natürlich mit Leuten im höheren Alter irgendwann ja dann sowieso weniger relevant. Oder vielleicht könnte ich mir auch vorstellen, dass da andere Säulen da sind, weil so wie ich dich jetzt auch bisher im Gespräch wahrgenommen habe, wirkst du ja auch als so ein sehr ausdrucksstarker, sehr in sich selbst gefestigter Mensch, der, und ich glaube, das gehört ja auch dazu, wenn man dann so eine Entscheidung trifft und sagt so, hey, ich mach das, weil ich weiß, ich könnte das durchstehen. Und das ist halt so diesen Glauben an sich selber zu haben. Nicht nur einen Glauben, der so von außen irgendwie einen so hält oder der da ist, sondern auch diesen Glauben in sich selber zu haben und sagen so, ich mache das jetzt und ich glaube daran, weil ich glaube an mich, dass ich das irgendwie schaffen kann oder dass ich diese Phase durchstehen kann.
Ja, voll. Also das ist tatsächlich auch etwas, was meine Freundinnen mir auch immer wieder sagen, also die mich da intensiv begleitet haben, die gesagt haben so, dass sie das extrem krass finden, dass ich halt sage, ich ziehe das komplett durch. Also ich war insgesamt 2,5 Jahre krankgeschrieben. Also ich war sehr, sehr lange, bin ich ausgefallen. Heißt, ich habe halt mein Leben praktisch für diese ganze Krankheit hergeschenkt. Und vieles frustriert ja auch sehr. Also ich weiß nicht, inwieweit wir hier oft darüber reden können, aber zum Beispiel ist es ja auch bei Frauen so, dass durch die Chemo zum Beispiel auch eine ganz krasse Scheidentrockenheit dazu kommt, ne? Was dann halt natürlich auch für viele sexual, also wenn man irgendwie jetzt intim werden will mit jemandem, sind auch alle Schwierigkeiten. Oder es gibt auch Menschen, die zum Beispiel nach der Chemo müssen sie noch Anti-Hormontherapie machen, also Tabletten mache ich ja zum Beispiel auch. Es gibt Frauen, die sagen, oh, ich bin jetzt aber schon Mitte 30, ich will jetzt aber ein Kind, ich setze das Ding ab und kriege ein Kind und dann haben die wieder Krebs. Also das sind so Sachen, ich kann das alles verstehen, aber ich glaube, also ich habe mich immer als Person, also ich sag auch immer so, ich bin voll die ungeduldige Person. Aber wenn ich jetzt an das alles denke, glaube ich schon, dass ich sehr geduldig bin und einfach ausharre. Ich denke mir so, komm. Und das hat mir eine aus der Selbsthilfegruppe gesagt, die hat dieses Buch Momo gelesen. Die hat, da hieß es irgendwie, immer Schritt für Schritt, also eine Straße nach der anderen, nicht die komplette Straße erstmal sehen, so. Und das fand ich irgendwie ganz gut, dass man wirklich sagt, peu à peu, du machst erstmal das eine, dann das andere und alles ist erstmal abgeschlossen und dann machst du das fertig. Ich meine, ich weiß auch nicht, so, ich glaube, der Lebenswille war sehr stark bei mir, einfach zu sagen, so, ich will das durchziehen und ich glaube, auch wenn man in so einer Situation ist, dann merkt man erst recht, also eigentlich weiß man ja, dass jeder stirbt. Aber da merkst du erst recht, wie vergänglich du bist. Und du merkst erst recht, dass es nur dich einmal gibt und dass du nicht willst, dass es dich nicht mehr gibt, so. Und dann tust du irgendwie alles dafür.
Boah, ich merke gerade, ich werde voll emotional, weil mich das so voll bewegt. Nein, ich finde das gerade voll schön. Ich liebe es zu fühlen. Aber ich weiß, und manchmal merke ich halt so, dass ich sehr viel fühle und dann sowas. Aber ich finde das voll wertvoll, was du sagst. Und gerade halt auch diesen Gedanken zu haben, so, boah, ich ziehe das jetzt durch und ich mache das. Und dass man sich selbst über die eigene Angst stellt. Und das, da musste ich auch gerade denken, weil ich habe seit Anfang diesen Jahres, also seit Anfang 2026, so ein, ja, das nannte sich im Shop so ein Tisch-Orakel-Set. Und das sind einfach nur so Karten mit so schönen Sprüchen und ein paar Sachen kennt man natürlich so auch so im Alltag. Das sind jetzt nicht von der Person, die das gemacht hat, jetzt so selbst erfundene Sachen. Aber heute war auch gerade so ein Spruch so, Mut bedeutet Dinge zu tun, auch wenn man Angst hat. Und das sind solche Sachen so, ne, dass man halt, dass es nichts Schlechtes oder nichts Falsches ist oder macht das überhaupt alles Sinn, was da jetzt gerade in mir vorgeht, was mit mir passiert, wie sieht es in der Woche, in einem Monat aus, wie sieht es beim nächsten Check-in aus und dann trotzdem zu sagen, so nee, ich mach das, dass das ja dieses Beispiel von ist, okay, ich bin mutig für mich selber und ich stehe das durch und dass das ja auch so was Wunderschönes und Tolles sein kann und ich finde auch so was Menschliches sein kann, zu sagen kann, so hey, auch wenn ich jetzt gerade diese große Angst habe und auch wenn so vieles passiert und so viele Konsequenzen da sein werden, die mein Leben für immer verändern werden, dass ich trotzdem denke, so nee, ich mach das aber trotzdem.
Ja, voll, voll. Also ich würde auch sagen, ehrlich gesagt, dass man gar nicht sagt, man stellt die Angst hinten an oder so, sondern ich würde sagen, es geht Hand in Hand. Also Mut und Angst, beides ist gleichzeitig da. Ich weiß, wir alle lieben dieses Narrativ von dieser starken Brustkrebspatientin, die da ihre Haare verliert. Aber Leute, also, ich weiß nicht, wir kriegen da kein Zuckerwasser. Ne? Also das sind starke Medikamente, die man da kriegt. Hinter den Kulissen passiert so, 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 so viel. Ich finde es wirklich stark für die Frauen, die bei jedem Arzttermin die Kamera zücken und sagen, ich sitze gerade beim Arzt, ich mache das und das. Als ich damals in der Situation war, ich dachte mir so, ich habe echt Besseres zu tun, als jetzt mein Handy zu zücken und mitzufilmen, dass ich hier gerade komplett nicht auf mein Leben klarkomme. So. Also, ja, aber auch das ist okay, so, dass man wirklich auch sagt, weil ich wollte das alles auf jeden Fall nicht filmen, weil ich hätte wahrscheinlich bereut, mich so zu zeigen, dass solche Videos von mir irgendwie im Internet sind. Weil es ging mir sehr, sehr, sehr schlecht, also wirklich sehr schlecht. Ich war wie so ein rohes Ei, das alles irgendwie, wenn irgendwie was nicht so war, wie ich gedacht habe, dann war ich komplett durch. Also deswegen, also an auch alle Brustkrebspatienten, die da jetzt zuhören, du musst dieses Narrativ von dieser starken Brustkrebspatientin, dieser mutigen, das muss kein Mensch erfüllen, also sorry, aber ist auch noch zu viel verlangt. Irgendwo hört es auch auf.
Aber ich glaube, das ist halt auch sowas, gerade halt dieses Stichwort Narrative. Und gerade, weil wir auch so oft jetzt in dieser kurzen Zeit auch immer wieder das Thema Social Media hatten. Und ich hatte in der Folge davor auch tatsächlich mit Gianni Jovanovic auch über das Thema Social Media und wie wir uns damit beschäftigen, was das mit uns macht, gesprochen. Und ich finde, es ist so krass wechselseitig. Und es kann tausend Gründe haben, wie unser individueller Umgang mit Social Media ist und wie sehr wir darauf anspringen. Und das ist ja genauso wie mit diesen Gurus und Selbstversprechungen, dass man natürlich auch da versucht, durch Social Media irgendwie jemanden zu finden, damit man nicht so alleine ist damit.
Voll.
Und warum Leute das machen, warum das Leute dokumentieren, es kann ja tausend Gründe haben.
Eben.
So. Und das kann ja von Lebensrealität und von Thema, sei es jetzt Brustkrebs, sei es jetzt ADHS, sei es, ne, ich meine, da gibt es ja auch so sehr, sehr verschiedene Ansätze und auch wissenschaftliche Diskurse. Also ich kann da natürlich, das soll jetzt kein Vergleich sein, aber womit ich mich halt sehr stark beschäftigt hatte, ist natürlich zum einen halt dieses Thema Neurodivergenzen, ADHS, Autismus etc. Und da gab es halt auch so ein Buch, was glaube ich letztes oder vorletztes Jahr rausgekommen ist. Ich weiß nicht mehr den Namen der Autorin. Es hieß Digitale Diagnosen, wo dann halt auch tatsächlich über die Vermarktbarkeit von bestimmten Themen gesprochen worden ist.
Ja,
also wie man dann natürlich halt über dieses Thin Face Privilege oder halt so, dass so bestimmte Sachen oder bestimmte Erkrankungen eher vermarktbar geworden sind. So mit, ah ja, alle haben ein bisschen ADHS oder alle sind ein bisschen autistisch. So. Aber wenn ich jetzt irgendwie mit dem Thema, ja, posttraumatische Belastungsstörung, so, ja, wie witzig ist das oder wie lässt sich das halt gut vermarkten? Und dass es halt so viele andere Ansätze gibt und natürlich auch so die Frage, womit wollen sich Leute eher beschäftigen? Also mit so einer mutigen, starken Person, die das mit Humor nimmt und auch eben wie bei diesen Themen, die ich dann für mich persönlich mehr relatable finde, weil einfach ich diese Erfahrung gemacht habe, dass dieser Humor oder dieser Mut, dass das natürlich angenehme Emotionen sind, dass es natürlich halt vielleicht auch ein bisschen mehr Hoffnung machen kann, als wenn man dann halt eben auch die Wahrheit sehen würde oder diese Zweifel oder diese ganzen, den ganzen Leidensdruck, dass man eben halt auch so, ne, nicht auf das Leben klarkommt, dass man komplett abgekattet ist von dem Alltag, von anderen Menschen, dass Menschen auch keine Zeit haben, dass, so wie du das beschrieben hast, dass man sich dann halt wie so ein rohes Ei fühlt und nicht weiß, warum kann das sein und man sich dann vielleicht danach auch irgendwie schämt, so, warum habe ich jetzt irgendwie geweint deswegen oder warum war ich auf einmal so patzig?
Ja, voll, voll.
Und dass man sich vielleicht dann auch trotzdem ja vergleicht und dann fragt so, okay, was wäre, wenn ich nicht so einen guten Verlauf hätte, so, wie ist es bei denen und warum ist es nicht bei mir so? Und das sehe ich bei so vielen Sachen, also sei es jetzt Neurodivergenz oder bei mir das Thema Transition mit Mastek und das ist dann natürlich dann auch so ein Hin und Wieder, so, wie dokumentiere ich das und so? Und ich habe ja für mich dann halt auch so diesen Weg gefunden, dass ich mich dann zumindest bei mir mit dem Thema der Mastektomie dann auch so sehr zurückgehalten habe damit. Aber auch, weil ich halt zumindest ich persönlich damit gar nicht klar kam, dass, als ich darüber gesprochen hatte, dass ich auch ein Crowdfunding dazu gestartet habe und dass das eine Journalistin begleiten wird, diesen ganzen Prozess, dass sehr viele Leute, die ich nicht kannte, auf einmal die allermöglichsten Fragen gestellt haben, so, wo gehe ich hin, nehme ich Hormone, mache ich auch eine Hysterektomie, mache ich dies, das, jenes und bla und sowas. Und ich so, Dude, ich kenne dich nicht. Das weiß ich vielleicht alles selber nicht. So, ich habe und das ist natürlich, und ich meine, klar, bei mir gab es jetzt vielleicht nicht so eine Dringlichkeit wie jetzt bei dir. Also ich würde jetzt nicht so eine Mastektomie aus Genderdysphorie, würde ich vielleicht, oder vielleicht, weiß ich nicht. Also ich würde es vielleicht nicht gleichsetzen mit dem Thema Krebs. Es hat auf jeden Fall eine andere Dringlichkeit, würde ich sagen. Und natürlich hat es ja bei mir auch so einen immensen Leidensdruck, aber gleichzeitig halt auch, das verstehe ich voll, dann zu sagen, so, nee, ich will das nicht dokumentieren, weil ich halt selber nicht weiß, was, also dokumentieren für die Außenwelt, so. Weil, weil für mich finde ich dann halt schon, also ich habe sehr, sehr viel selber dokumentiert, schriftlich als auch bildlich, einfach wie es mir damit ging, wie es mir in diesen Phasen davor, danach ging. Und ich finde, dass es dann halt schon so was Intimes auch sein darf, auch wenn man eine Person in der Öffentlichkeit ist, zu welcher, was auch Öffentlichkeit jetzt in welcher Range gehört. Ich meine, du bist ja auch so, ich meine, wir sprechen ja jetzt hier in diesem Podcast darüber, dass man ja, finde ich, dennoch ein Anrecht darauf hat, zu bestimmen, wo rede ich darüber, wo nehme ich Leute mit oder wo sage ich so, nee, das ist ja auch ein Teil meiner selbst und ein Teil meines Weges und das nehme ich mit oder eben auch nicht.
Finde ich sehr gut, weil bei mir ist es ja auch so. Also sehr viele sagen immer, boah, du redest voll offen und so. Ich erzähle ja nicht alles. Also es gibt ja trotzdem manche Sachen, die ich für mich behalte, weil ich finde, dass das Thema schon auch sau intim ist, so wie du sagst. Und ich finde auch irgendwie, dass es wertvoll ist, dass man dieses Stück, was man nicht mit Leuten teilt, dass es auch wertvoll für einen selbst einfach ist. Und selbst wenn man das filmt, muss man das jetzt nicht posten, sondern man hat es für sich. Ich habe zum Beispiel auch, manche Sachen habe ich auch im Nachhinein hochgeladen, zum Beispiel, wie meine erste Chemo gelaufen ist, habe ich erst letztes Jahr zum ersten Mal hochgeladen, was ich nie so gedacht hätte, dass ich das wirklich mache, weil ich einfach selber irgendwie unsicher war damit. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass man nicht diesen Druck verspüren muss, dass man irgendwie liefern muss. Und ich finde aber trotzdem Positivbeispiele sehr wichtig und dass auch Positivbeispiele auch gewertschätzt werden sollten, weil es hat auch zum Beispiel mein Onkologe zu mir gesagt, oft ist es so, dass diese Menschen, die so eine krasse Reichweite haben und Brustkrebs haben, sind meistens die, die dann auch dran sterben. Und dann, und das vermittelt oft den Blick, also diesen Eindruck, dass du daran am Ende sterben musst. Und deswegen finde ich das schon sehr wichtig, ich folge zum Beispiel einer, die heißt Brustkrebsreise. Die erklärt zum Beispiel sehr, sehr viel auf medizinischer Ebene, weil sie selber Krankenschwester ist. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr wertvoll, weil sie da ganz klar macht, es gibt Unterschiede von, wie ich es vorhin am Anfang gesagt habe, von Brustkrebs. Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs. Welche Unterschiede gibt es? Und das finde ich so wichtig, dass das auch extrem viel Raum einnehmen sollte, als jetzt nur, also, na, ohne, es klingt so abwertend, aber natürlich haben auch diese anderen Videos eine Berechtigung, aber ich denke mir halt so bei manchen Leuten, das ist auch das, was du vorhin gesagt hast, so mit diesen Ausschlachten, dass man halt auch weiß, okay, ich weiß, wenn ich jetzt ein Foto von mir hochlade, wo ich eine Glatze habe und wo ich weine, weiß ich halt, dass es viral geht. Aber wenn ich auch gleichzeitig weiß, dass diese Person schon seit 5 Jahren krebsfrei ist, dann frage ich mich, okay, was ist der Mehrwert davon? Machst du das wirklich, weil du das jetzt gerade wirklich fühlst, oder willst du jetzt viral gehen? Das sind so diese Sachen, was ich halt super schwierig finde in diesen kompletten Themen.
Und gerade wenn du so zurückblickst auf, ne, du hattest ja erzählt, dass das 2021 ja so losging, und du dich damit beschäftigt hast. Und ich glaube, ich hatte das auch zuletzt bei dir auf Social Media gesehen, weil du das ja auch geteilt hattest, dass du das ja auch feierst, so wie lange du jetzt schon krebsfrei bist.
Mhm.
Und wenn du jetzt so zurückblicken könntest auf diese Zeit davor und währenddessen, gibt es denn noch Dinge, die du dir vielleicht anders gewünscht hättest oder die du dir gewünscht hättest, so, boah, das hätte ich jetzt irgendwie gebraucht, oder das siehst du erst so im Nachhinein anders?
Ich hätte mir gewünscht, dass ich mir den Raum gegeben hätte, zu trauern und mir den Raum gegeben hätte, einzugestehen, dass ich gerade krank bin. Also, dass ich wirklich sagen kann, okay, dir geht's gerade richtig scheiße, du darfst weinen. Du hast gerade Krebs, so. Kein Schnupfen, du musst nicht stark sein, dir geht's heute nicht gut, du hast heute keinen Bock, keine Ahnung, jetzt eine Freundin anzurufen und dich aufmuntern zu lassen, sondern dass du wirklich einfach, selbst wenn der Arzt gesagt hat, du hast eine gute Heilungschance, darfst du trotzdem darum weinen, was gerade einfach abgeht, weil es einfach viel ist. Das hätte ich mir schon gewünscht, dass ich mir diesen Raum gegeben hätte, um also diese ganzen Situationen irgendwie rauszulassen. Weil ich hatte zwar diesen Psycho-Onkologen, aber ich habe ihn nicht sehr oft in Anspruch genommen, wie ich vielleicht hätte machen können oder hätte machen sollen. Und da schwingt es bei mir auch so ein bisschen mit, glaube ich, so dieses Narrativ, was man halt versucht, irgendwie aufrechtzuerhalten von dieser starken Breast Cancer Survivor. Das ist schon so etwas, wo ich schon denke, so, ich hätte einfach wirklich sagen können, so, ey, zum Beispiel, ich hatte eine Haushaltshilfe, die für mich einkaufen gegangen ist, und ich wollte zum Beispiel nicht, dass sie putzt, weil ich konnte das nicht. Ich habe mir so gedacht, so, nein, ich möchte nicht, dass die das macht. Ich will zeigen, dass ich noch ein bisschen Energy habe, um das selber zu machen. Zum Beispiel so etwas, denke ich mir heute, ich hätte das einfach zulassen sollen, dass sie das für mich macht, weil ich hab sie ja nicht aus Spaß, sondern weil ich das gerade nicht alleine machen kann. Ja, ich würde mir halt einfach wünschen, dass man das halt einfach ernst nimmt und dass man sich bewusst ist, okay, ich habe jetzt keinen Schnupfen, und mit der Chemo bekommt man kein Zuckerwasser, sondern man bekommt sehr starke Medikamente. Und ich finde es einfach für jeden da draußen, der sowas durchmacht, dass ihm wieder besser wird, geht, und dass die Person auch einfach weiß, okay, ich habe jetzt hier fucking Krebs und kein Schnupfen.
Ich danke dir herzlich, Minouche, für deine Zeit, für deinen Humor, für deine Offenheit. Ich habe definitiv ultimativ viel gelernt, und ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür.
Gerne, das freut mich sehr zu hören.
Das war Trauerschatten, der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. In eigener Sache. Dieser Podcast ist selbst produziert und finanziert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Damit hilfst du, dass der Podcast mehr Menschen erreicht. Falls du den Podcast finanziell unterstützen möchtest, findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Beitrag hilft dabei, die laufenden Kosten zu decken. Idee, Redaktion und Produktion: Samson Gjubek. Idee und Cover: Jana Rodenbusch. Sounddesign und Kompositionen: Jin Bali.